Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Unser Gottesdienstmoderator Jochen hat es ja schon angekündigt. Unsere Predigtreihe kommt heute zum Abschluss mit dem Thema Beziehungsweise und wir wollen weiser werden in Beziehungsfragen, was Partnerschaft, was Ehe anbelangt, was Familie anbelangt oder einfach in den Beziehungen, in denen wir so stehen und die uns wichtig sind. Und ich hoffe, dass in den letzten Wochen einiges oder vieles dabei war, wo er sagt, wenn ich das einübe, wenn ich das in meinen Gedanken, in meinem Herzen, in meine Hände und Füße, in meinen Mund bekomme, dass ich weiser werden und die Beziehungen sich stärken. Heute runden wir diese Reise durch das Beziehungsleben ab, indem wir uns mit dem Thema beschäftigen, wir ohne Kinder. Und ich möchte gern dieses spannende Thema auf zwei Arten entfalten. Und zwar einmal, mit dem nächsten Bild könnt ihr es sehen, wir ohne Kinder, weil unser Kinderwunsch unerfüllt ist. Wusstet ihr, dass jede 10. Partnerschaft in Deutschland davon betroffen ist? Das hat mich bewegt. Jede 10. Partnerschaft ist aktuell davon betroffen. Sie möchten gerne Kinder haben, aber der Kinderwunsch erfüllt sich nicht. Viele von uns erleben ihr Kinderglück. Wir als Familie haben es auch in großer Weise erlebt. Und deshalb möchte ich das Thema ein klein wenig auch erweitern, diesen ersten Teil. Ob Kinderglück oder kinderlos, wie können wir überhaupt generell mit unerfüllten Wünschen leben lernen? Und ich glaube, da hat jeder auch so seine Fragen, nicht? Weil nicht alle unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte erfüllt sind. Vielleicht sogar Verheißungen, die Bibel uns gibt, seid fruchtbar und mehret euch, wird uns dann nicht in die Wiege gelegt oder erfüllt sich nicht. Also wie können wir generell mit unerfüllten Wünschen leben lernen? Aber wir ohne Kinder bezeichnet nicht nur die Lebensphase, dass in das Haus keine Kinder kommen, sondern bezeichnet auch die Lebensphase, dass die Kinder aus dem Haus gehen und sogenannt Flüge werden. Und weil es auch nicht alle unter uns betrifft, weil viele hier sind, die noch die Kinderschar haben, 24 Stunden am Tag haben, Tag für Tag, möchte ich auch da das Thema erweitern, um diesen biblischen Sachverhalt, alles hat seine Zeit. Und auch da wollen wir ein Stück weit hineinschauen. Und auch das ist jedem von uns gegeben, dass wir spüren, alles hat in gewisser Weise eben seine Zeit. Steigen wir also tiefer ein in unser heutiges Thema. Wie gesagt, jedes 10. Paar in der BRD ist von ungewollter Kinderschaft betroffen. Obwohl es im Schöpfungsbericht doch der Bibel heißt, seid fruchtbar und mehret euch. Wisst ihr übrigens, wann man dieses Bibelwort erfüllt hat? Seid fruchtbar und mehret euch. Mit dem dritten Kind, genau. Aber man will ja immer etwas mehr tun, als der Herr verlangt. Deshalb kommt man auf 4. Deshalb haben Pastoren in Freikirchen so viele Kinder, nicht? Weil sie immer etwas mehr tun wollen, als der Herr verlangt. Ja, so mache ich soweit. Wir schmunzeln und wir lachen darüber. Aber wenn wir Menschen erleben oder Menschen jetzt da sind, deren Kinderwunsch nicht erfüllt wird, denen nicht mal ein Kind geboren wird, denen vergeht das Lachen. Für sie ist es schwer. Ein Ehepaar berichtet in einem Interview, das ich gelesen habe, Zitat: Auch in der Gemeinde haben wir nicht wirklich Hilfe in dieser Situation für uns gefunden. Es ist zum Teil heute noch eben ein Tabuthema. Wir haben irgendwann angefangen, offen darüber zu reden. Und ich habe mich gefreut, als ich diese Zeile gelesen habe. Wir haben Mut gefunden, offen darüber zu reden, dass unsere Sehnsucht nach Kindern nicht erfüllt wird. Aber der nächste Satz hat mich dann wieder ernüchtert und betroffen gemacht. Aber da begegneten uns in der Gemeinde aber eher Hilflosigkeit, Unsicherheit und auch Sprachlosigkeit. Wie gehen wir mit Menschen um, deren Sehnsucht nach Kindern nicht erfüllt wird? Paare leiden darunter und es gestaltet sich schwierig. Lass uns in die Bibel hineinschauen, weil dann merken wir, dass in der Bibel das kein Tabuthema ist. Ich habe die Bibel mal durchforstet und herausgekommen ist folgende Liste. Das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht unsere Bibelforscher hier unter uns, die finden vielleicht noch eine oder andere Stelle mehr, wo ein Kinderwunsch nicht erfüllt wurde. Aber ich möchte euch mal zumindest mal meine Liste hier, soweit ich nachschauen konnte, gerne hier vorne präsentieren. Da haben wir Abraham und Sarah. Da heißt es, wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah noch mal Kinder stille? Und die Antwort ist schon impliziert, keiner. Eine ganz bewegende Geschichte, wenn ihr sie nachlesen wollt. Gott verheißt ja dem Abraham Nachkommen. 25 lange Jahre tut sich nichts. 25 Jahre lang mit einer Verheißung leben, du wirst Nachkommen bekommen und nichts stellt sich ein. Sarah ist verzweifelt und sagt zu ihrem Mann, zeuge doch mit der Magd ein Kind, damit wir ein Kind haben. Sie möchte der Verheißung Gottes auf die Sprünge helfen. Unheil stellt sich ein, aber am Ende kommt doch der eigene Sohn Isaak und wird geboren. Eine sehr wechselvolle, eine sehr leidvolle Geschichte, die sich über 25 Jahre hinzieht. Isaak und Rebekka. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau. Warum? Die Bibel sagt, weil sie unfruchtbar war. Not lehrt beten. In diesem Fall lesen wir dann zeitnah, der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Da schien es zeitnah zum Gebet ganz schnell zu gehen, dass Gott das Gebet erhört hat. Aber dennoch auch diese Phase, der Kinderwunsch wird nicht erfüllt. Dann Jakob und Rahel. Rahel war unfruchtbar, so ganz kurz, knapp und trocken wird das hier an dieser Stelle formuliert. Aber Rahel litt darunter so, dass sie zu ihrem Mann Isaak sagte, schaffe mir Kinder, ich füge mal in Klammer dazu, egal wie. Schaffe mir Kinder, wenn nicht, dann sterbe ich. In der damaligen Zeit war das für Frauen wichtig, dass sie Kinder bekommen haben. Um ein Stück weit Identität auch in ihrer Person als Frau oder Ehefrau zu haben. Aber welch ein Leid steckt hier dahinter und offenbart sich. Dann Jephthas Tochter, ich glaube, vielleicht ist diese Bibelstelle nicht so bekannt. Da heißt es, lass mir 2 Monate, dass ich hingehe auf die Berge und meine Jungfrauschaft beweine mit meinen Freundinnen. Lest mal diese Stelle, sie hat ein unglückliches Lebenslos. Und sie wusste, sie wird keine Kinder mehr bekommen. Lass mich trauern mit meinen Freundinnen darüber. Manoach und seine Frau, es war aber ein Mann mit Namen Manoach, dessen Frau war unfruchtbar und sie hatten keine Kinder. Übrigens, die Bibel spricht oft davon, dass die Frau unfruchtbar ist und deshalb gibt es keine Kinder, als wäre sie die Verursacherin. Aber heute wissen wir, ich habe nochmal nachgelesen in einem Artikel, zu 30% liegt es an uns Männern, zu 30% liegt es an den Frauen, zu 20% gibt es eine gemeinsame Ursache und zu 20% wissen die Ärzte auch nicht, woran es liegen könnte. Elkana und Hannah, eine herzzerreißende Geschichte, voller Liebe, voller Kränkungen und Emotionen, 1. Samuel 1. Elkana, ein liebevoller Mann, sprach zu Hannah, Hannah, warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Toller Mann, oder? Der hat seine Frau verstanden. Und er sagt, sag mal, bin ich dir nicht mehr wert, als wenn Gott uns 10 Söhne schicken würde? Aber hier wird deutlich, der unerfüllte Kinderwunsch belastet die Liebe und die Ehe und wird zu einer Art Zerreißprobe. Dann Zacharias und Elisabeth hier, die letzten auf der Liste. Beide lebten nach Gottes Willen, das sagt die Bibel ausdrücklich. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen sogar alt geworden. Das heißt, die biologische Uhr, die tickt nicht nur, sondern ist abgelaufen. Aber da leben 2 mit Gott und dennoch der Kinderwunsch erfüllt sich nicht. Jetzt sind da mal 2, die mit Gott leben, die auch unter der Verheißung Gottes stehen, seid fruchtbar und mehret euch. Der Kinderwunsch erfüllt sich nicht. Am Ende klappt es dann doch. Johannes, später der Täufer genannt, wird geboren. Aber auch diese beiden können, wie so manche Christen heute, ein Lied davon singen, was es heißt, mit Gott zu leben und doch keine Kinder zu bekommen. Wir ohne Kinder, weil der Kinderwunsch unerfüllt ist, so der erste Teil der heutigen Predigt. Für Gottes Wort ist es kein Tabuthema. Lasst es uns auch in unserer Gemeinde kein Tabuthema sein. Lasst uns weise werden, wie wir hier miteinander in guter Weise umgehen können, füreinander da sein können. Einzelne Schicksale und deren Verläufe habe ich euch von der Bibel her gerade ganz kurz angerissen. Ich sage euch mein Fazit aus der Beschäftigung. Mir ist neu und vielleicht euch auch heute Morgen, mir ist neu wichtig geworden, dass Betroffene auch unter uns und in ihren Familien oder in euren Familien hieraus Kraft ziehen können, dass die Bibel zu diesem Thema offen spricht. Ich möchte euch ein anderes Zitat einer Frau vorlesen, Rachel Sheffield aus den USA. Da heißt es, ich befasste mich unter Gebet mit diesen biblischen Erzählungen und Gott verhalf mir im Laufe der Zeit zu geistlichem Wachstum und inneren Frieden, trotz meines nach wie vor unerfüllten Kinderwunsch. Möge es uns, die wir Kinderglück in Händen halten, und wie gesagt, meine Frau und ich, wir gehören dazu, möge es uns dahin führen, dass wir sensibel und verständnisvoll für die unter uns bleiben, die kinderlos durchs Leben gehen. Damit es nicht, ich sage es ganz pointiert, über uns, damit nicht jemand über uns, die FEG Heidelberg, sagt, auch in der Gemeinde haben wir nicht wirklich Hilfe erfahren. Es ist immer noch ein Tabuthema, uns ist eher Hilflosigkeit, Unsicherheit und Sprachlosigkeit begegnet. Lasst uns das ändern, wo das in unserer Gemeinde so erlebt wird. Aber weiten wir den Horizont in diesem Bereich nochmal und schauen wir auf unerwünschte oder unerfüllte Wünsche generell. Denn alle müssen ein Stück weit, wenn ihr in euer Leben schaut, mit Sehnsüchten leben, die vielleicht sogar unter einer Verheißung Gottes stehen, aber die in eurem Leben konkret keine Erfüllung finden. Und das muss jeder auf seine Weise oder jedes Paar auf seine Art und Weise durchbuchstabieren. Paulus ist ein tolles Beispiel, nicht? Der hatte irgendeinen Stachel im Fleisch, lass uns beiseite, was es sein gehen könnte, aber es hat ihm zugesetzt und er hat den Herrn dreimal gebeten, Herr, nimm's doch von mir weg. Aber Gott hat seine Sehnsucht nicht erfüllt, er hat ihm dazu eine andere Richtung mitgegeben. Lass mal diesen Stachel im Fleisch bei dir sein, aber meine Kraft ist dann in dir, dem Schwachen, mächtig. Und der Paulus hat diesen unerfüllten Wunsch, das hat er integriert bekommen, durchbuchstabiert, sodass er es integriert bekommen hat in sein weiteres Leben und daraus der große Apostel Paulus wurde, der viel gereist ist, viele Gemeinden gegründet hat und Briefe geschrieben hat, ihr wisst davon. Wie können wir an dieser Stelle weiterkommen? Ich möchte das Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das sicherlich auch einige kennen, hier vorne euch präsentieren. Er sagt, es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Dieser Ausspruch, ich weiß nicht, was er mit euch macht, aber ich finde, er darf auf jeden Fall mal ermutigen, sich nicht zu versteifen. Das heißt, meine Wünsche müssen sich erfüllen, sonst wird mein Leben zunehmend sinnlos, sonst wird es zunehmend zwecklos oder es bleibt zumindest glücklos. Dieses Wort kann uns helfen, dass wir uns nicht darauf versteifen, dass mein Leben nur Sinn macht, wenn sich meine Sehnsucht erfüllt. Aber dieses Wort warnt uns auch davor, nicht zu verzweifeln, damit wir eben nicht das verpassen, was Gott anderes uns schenken möchte. Man kann ja dann einfach nur die Scheuklappen aufhaben und ist nur noch unterwegs in dieser Richtung. Herr, warum erfüllst du mir diese Sehnsucht nicht? Und die Scheuklappen verhindern, dass wir einen weiten Blick bekommen zu den Alternativen, die Gott möglich machen möchte. Weil er möchte auch, dass du ein erfülltes Leben hast, auch wenn der ein oder andere Wunsch sich nicht erfüllt. Und dieses Wort von Bonhoeffer ringt darum, eben nicht zu verdrängen, dass Alternativen möglich sind, die dein Leben erfüllend machen können. Nehmt dieses Wort mal mit euren unerfüllten Wünschen, die ihr besser kennt als ich, und buchstabiert sie mit Gott durch. Aber vielleicht hilft auch ein folgendes Gebet, und das möchte ich wirklich als Gebet sprechen und damit auch den ersten Teil abschließen. Schaut mal hier vorne. Wer möchte, kann dieses Gebet einfach gerne innerlich langsam mitbeten, für sich ganz persönlich. Gott, du hast mein Leben in deiner Hand. Du weißt, was du tust und was ich mir von Herzen wünsche. Du kennst auch meine Kämpfe und meine Träume. Das möchte ich neu aufnehmen, Herr, dass dein Nichtwirken, das mir zu schaffen macht, nicht lieblos ist und auch nicht grundlos, auch wenn ich den Grund nicht kenne. Du Gott bist Gott und ich bin es nicht. Hilf mir, Herr, dass ich mir die Freude am Leben nicht rauben lasse und auch nicht den Glauben an dich. Ich darf gewiss sein, auch wenn es mir momentan schwerfällt, dein Segen wird kommen, wie auch immer er sich sichtbar in meinem Leben zeigen wird. Amen. Ja, und mit diesem Amen möchte ich gerne überleiten in den zweiten Teil dieser Predigt, wir ohne Kinder, hatten wir es eben, weil die Kinder eben nicht ins Haus kommen, haben wir jetzt das andere, weil die Kinder Flüge werden und aus dem Haus sind. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das ihr hier vorne sehen könnt. Wir sehen ein sogenanntes Familienmobile. Sind wir alle schön aufgehängt, nicht so? Und ihr alle kennt Mobiles, wenn da einer sich bewegt oder mal ein Teil zieht, dann bewegt sich das ganze Mobile nicht. Wenn einer sich dranhängt oder wenn wir jetzt noch einen dranhängen würden, sei es ein Baby, sei es ein Schwiegersohn oder die Schwiegertochter oder wie auch immer, wenn die Familie sich vergrößert, dann betrifft es auch das ganze Familienmobile. Es kommt in Bewegung. Wenn einer sich wegbewegt, sei es, dass er auszieht und wir müssen ihn abschneiden oder durch Tod nicht mehr im Familienmobile integriert ist, dann schwankt auch das ganze Mobile und es muss sich neu ausbalancieren. Und ihr Lieben, von solch einer Bewegung in einem Familienmobile möchte ich euch jetzt berichten, welches wir im Wort Gottes finden. Und zwar ist es das Familienmobile Maria und Josef. Maria und Josef waren in großer Sorge. Ihr 12-jähriger Sohn war auf einem Fest im Trubel verloren gegangen. Kann mal passieren, sollte aber nicht. Ist passiert. Was ergab sich daraus? Das brachte das Familienmobile sehr ins Schwanken. Lest man hier vorne mit. Lukas 2, 48 bis 50. Seine Eltern waren ganz außer sich, als sie ihn, also Jesus, hier fanden. Die Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich, wir haben dich überall gesucht und haben große Angst um dich ausgestanden. Das können Eltern total nachvollziehen, oder? Wenn man nicht weiß, wo die Kinder sind, die Söhne und die Töchter. Und Jesus antwortete: Warum habt ihr mich denn gesucht, ein 12-Jähriger? Warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und jetzt schaut mal, wie diese Geschichte, was dann weiter steht. Aber sie, das heißt Maria und Josef, verstanden nicht, was er, Jesus, damit meinte. Das Familienmobile gerät in Schwanken, muss neu ausbalanciert werden. Schon als 12-Jähriger macht Jesus den Eltern in irgendeiner Weise klar: Ich lebe zwar bei euch zu Hause in Nazareth, aber mein eigentliches Zuhause ist nicht bei euch, sondern im Hause des Vaters, im Hause Gottes. Hier bahnt sich bei Jesus schon früh an, was wir oft später erleben, Gott sei Dank, dass unsere Kinder nämlich später, mit einem späteren Lebensalter, aus dem Haus gehen. Aber manche verabschieden sich auch schon innerlich vorher an dieser Stelle. Sie gehen außer Haus, sie verlassen uns und sie bringen auch dein und mein Familienmobile in Bewegung. Wie wollen wir damit umgehen? Bei Maria und Josef lesen wir also diesen Satz: Sie verstanden nicht, was er damit meinte. Und da kann man mal hellhörig werden und geht mal ganz kurz zurück auf die Weihnachtsgeschichte. Sag mal, waren dann nicht die Engel, die den Hirten erklärt haben, das Wesen und die Mission Jesu? Waren dann nicht die Hirten, die sich zu Maria aufgemacht haben und zu Josef und ihnen erklärt haben, was das Wesen und was die Mission dieses kleinen Babys ist? Lesen wir nicht in der Weihnachtsgeschichte, Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie. Und jetzt lesen wir hier, aber sie verstanden nicht, was ihr 12-jähriger Sohn ihnen damit sagen wollte. Also so ganz ahnungslos waren Maria und Josef nicht, aber sie waren von der Situation überfordert, in der Situation überfordert. Sie wussten doch, dass der Tag und die Zeit kommen wird, wo auch Jesus, unser Sohn, das Haus verlassen wird. Und wo als der Sohn Gottes einen Auftrag hat, das Reich Gottes zu verkünden. Aber jetzt macht es der 12-Jährige ihnen schon deutlich, das verstanden sie nicht. Wollten sie es nicht verstehen? Konnten sie es nicht verstehen? War es zu früh? Aber seht, bei uns ist es doch oft ganz ähnlich, nicht? Wir wissen, dass der Tag kommt, dass die Zeit kommt, wo unsere Kinder unser Zuhause, unser Nest verlassen werden. Manchmal verstehen wir es nicht, weil wir denken, es ist viel zu früh. Manchmal sagen wir, es ist zu überstürzt. Und manchmal denken wir aber auch, es ist viel zu spät, hätte schon längst passieren können. Wir verstehen es nicht so richtig. Wir müssen verstehen, lernen, wie wir damit umgehen und was dies aus uns macht, wenn die Kinder mit einem Schlag oder peu à peu sukzessive aus dem Hause gehen. Wisst ihr, genau in dieser Lebensphase befinden sich meine Frau und ich. Seit ungefähr einem Jahr. Unser Familienmobile seit Anfang 2022 sieht folgendermaßen aus. Alle 4 leiblichen Kinder sind außer Haus, der Pflegesohn ebenfalls. Die Enkelkinder plus Tochter, die in der Zeitphase noch bei uns gewohnt hat, ebenso. Beide Hunde sind eingeschläfert, von 2 Katzen lebt nur noch eine. So, das ist unser Familienmobile, Stand Anfang 2022. Sieht so aus wie auf diesem Bild. Übrig geblieben sind meine Frau und ich. Das Familienmobile hat sich entleert. Wie gesagt, sukzessive, und doch haben wir gemerkt, plötzlich ist auch eingetreten. Es war sukzessive und trotzdem gab es so einen plötzlichen Faktor, wo wir gemerkt haben, ja, sag mal, jetzt sind wir wirklich ganz alleine. Aus dem Familienmobile wird wieder ein Paarmobile, wie bei unserem Start vor 35 Jahren. Und dieses Paarmobile, das wir zwei jetzt leben, befindet sich in einer wichtigen Phase. Und wir sind seit, wie gesagt, einigen Monaten dabei, dieses neue Paarmobile auszubalancieren. Die Zweisamkeit wie früher schätzen und leben zu lernen. Wir haben doch mal mit einer Zweisamkeit angefangen. Ihr habt auch mal mit einer Zweisamkeit angefangen. Das war toll, das wollte man so. Man wollte sich auch weiterentwickeln zu einem Familienmobile. Und jetzt ist man zurückgeworfen wieder auf ein Paarmobile, auf diese Zweisamkeit. Und man kann nicht einfach diese 20 oder 30 Jahre überspringen und sagen, das klappt jetzt wieder so wie damals vor 20 oder 30 Jahren. Das klappt nicht. Man muss es neu finden, man muss sich neu da aufeinander verständigen und zukommen. Ihr seht links jetzt auf dieser Liste, was früher unser Familienmobile stark geprägt hat, was jetzt an Bedeutung abnimmt, ohne dass es vorbei ist. Und rechts seht ihr, was unser Paarmobile für die Zukunft ausmacht und was es neu für uns zu lernen gilt. Und jetzt lasst mich als Lernender etwas aus unserem Paarnestkästchen erzählen. Ich hoffe, ihr habt Nachsehen, wenn es jetzt etwas persönlicher wird, oder freut euch darauf, dass es persönlicher wird, wie auch immer. Ihr könnt auch andere Paare fragen aus unserer Gemeinde. Wie war es bei dir, als die Kinder außer Haus gegangen sind? Du bist ja vielleicht gerade dabei oder bei dir liegt schon 10 Jahre zurück. Was ist dir wichtig geworden, um in diese Zweisamkeit zurückzufinden ohne Kinder? Erstes Stichwort bei uns, Full House, Empty House. Ich habe schon gesagt, in unseren besten Familienzeiten waren wir 9 Personen plus 2 Hunde und 3 Katzen. Ich muss ganz ehrlich, ich erschrecke manchmal selber, wenn ich das so aufliste. Sag mal, wie haben wir das geschafft? Ich sage dann immer, das haben wir meiner Frau zu verdanken. Nicht? Ich bin eigentlich gar nicht so der Typ für Großfamilie. Ich suche eigentlich mehr Ruhe, ich brauche eigentlich mehr einen kleinen, beschaulichen Rahmen und nicht so die Lebendigkeit schon am Frühstückstisch oder das Durcheinander am Abend. Also, aber gut, wir haben's, Gott hat es uns geschenkt und so weiter. Also Full House, der Begriff aus dem Pokerspiel, der trifft. Aber ich habe es schon gesagt, sukzessive und dann doch auch mit einem plötzlichen Moment sind wir nun in einem Empty Nest. Und wisst ihr, dass es seit den 80er Jahren schon die Leute oder die Wissenschaftler von einem Empty Nest Syndrom sprechen? Das hat Folgendes zum Beispiel auf sich, dass sich die Mutter nicht mehr gebraucht fühlt, weil die Kinder aus dem Haus sind. Dass den Vater, ich glaube, es betrifft so mehr unsere Generation, dass der Vater ein schlechtes Gewissen hat, weil er sagt, ich habe wahrscheinlich zu wenig Zeit für meine Kinder verbracht. Und jetzt sind sie außer Haus und ich sehe sie nicht mal mehr abends. Und dann dazu die plötzliche Stille und Leere im Haus. Das kann ganz schön melancholisch machen, das kann traurig machen. Oder es macht euphorisch, weil das Haus endlich leer ist. Aber dann umschleicht dich plötzlich so ein schlechtes Gewissen. Darf ich mich eigentlich freuen, dass die Kinder jetzt ausgezogen sind? Wir hatten ein Haus gemietet, in dem jedes Kind ein Zimmer hatte. 5 Kinder. Ich bin Gott noch dankbar, dass er uns das geschenkt hat. Die Hunde hatten ihren Hof und so einen Zwischenraum. Ingrid und ich hatten sogar noch ein Büro und dann halt die sonstigen Zimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, was man so hat. Aber wisst ihr, dieses große Haus hat sich immer mehr entleert. Und was macht es mit einem, wenn man plötzlich durchs Haus geht und merkt, sag mal, es sind so viele Zimmer leer? Mich hat es melancholisch gemacht. Mich hat es in meiner Stimmung eher nach unten gezogen, anstatt dass es mich nach oben gezogen hätte. Empty Nest Syndrom. Ich möchte euch bitten, das nicht zu unterschätzen. Man hat den Eindruck, wir hatten den Eindruck in dem Haus, irgendwie fehlt das Leben. Obwohl wir zwar ja noch da waren. Aber diese Lebendigkeit, die das so ausgemacht hat, die war ja plötzlich weg. Die hat sich verlagert nach außen hin. Die haben die Kinder mitgenommen. Und jetzt haben wir so das Empfinden gehabt, irgendwie fehlt so das Leben. Empty-Nest-Syndrom. Ich kann nur sagen, was uns geholfen hat, dieses Empty-Nest-Syndrom, dass es nicht uns bestimmt hat. Und da können wir nur sagen, das sind wir Gott dankbar, weil gesucht haben wir es nicht. Uns hat geholfen, dass wir uns wohnungsmäßig neu orientieren mussten. Das Haus, in dem wir gewohnt haben, wurde verkauft, der neue Besitzer wollte einziehen, waren wir gezwungen, ein neues Zuhause zu suchen. Und da wohnen wir jetzt seit Ende letzten Jahres wohnen wir da. Und in diesem Haus, dieses neue Zuhause hilft uns, dass wir nicht in das Empty-Nest-Syndrom stärker hineingekommen sind, sondern dass wir uns jetzt fokussieren auf unsere Zweisamkeit. Ich kann euch an der Stelle nur raten, überlegt und betet dafür, was könnte euch helfen, dass ihr nicht in dieses Empty-Nest-Syndrom fallt. Zweitens, Eltern und Ehepartner. Der Ablauf ist im Grunde bei allen Paaren gleich, wenn sie es schaffen, in der Familienzeit zusammenzubleiben. Man fängt als Ehepartner an, Paarmobile, es erweitert sich auf ein Familienmobile, ich habe schon gesagt, und es reduziert sich irgendwann wieder auf ein Paarmobile. Aber dieses Zurückgeworfensein auf die Zweisamkeit ist nicht so einfach. Back to the roots, zurück zu den Anfängen. Ja, schön gesagt, aber es ist nicht so einfach. Eltern sein mit Haut und Haaren, das ist so dieses Familienmobile. Und gleichzeitig muss man aber auch im Familienmobile schauen, dass man ein Paar bleibt. Da ist man Eltern mit Haut und Haaren. Und dann muss man darüber nicht vergessen, dass man doch auch ein Paar ist und dass man als Paar zusammenbleibt. Der Fokus liegt ganz klar auf Familie, aber manche Paare verlieren sich dabei. Und sie verlieren sich dabei aus dem Herzen, das ist das Tragische. Die Familie lebt, aber die Partnerschaft stirbt oder stirbt ab. Und dann nach 20, 25 oder 30 Jahren Familienmobile heißt es nicht mehr Eltern sein mit Haut und Haaren, sondern heißt es Partner sein und wieder ein Partner werden für den anderen. Das ist unsere Erfahrung. Das ist das, worauf es jetzt in Fokus gilt, dass wir wieder Partner werden füreinander, wenn der Familienfokus sich auflöst an dieser Stelle. Sich ungeteilt einander zuwenden. Schaffe ich es, mich wieder meiner Frau zuzuwenden? Schafft es meine Frau, sich wieder mir zuzuwenden? Wie können wir das miteinander hinbekommen? Und manche Paare merken da vermehrt, wenn sie wieder ins Paarmobile zurückfallen, wir fangen gar nichts mehr miteinander an. Weil die Schnittmenge nicht mehr da ist. Wir haben keine gemeinsame Schnittmenge mehr. Die Schnittmenge waren immer die Kinder, jetzt sind die Kinder nicht mehr da. Was haben wir noch als Schnittmenge, dass wir was miteinander anfangen? Und manche merken auch, wir können gar nichts mehr miteinander anfangen. Wir haben uns zu sehr auseinandergelebt durch den Familienbetrieb. Ich möchte euch sagen, was uns hilft an dieser Stelle. Das Erste, dass wir gemeinsame Zeiten als Paar haben. Bei uns ist es so, wir trinken morgens meistens, nicht immer, aber morgens Mathe-Tee zusammen. Das hat meine Frau aus Südamerika mitgebracht. Ich habe es gelernt, das zu integrieren, nicht nur im Urlaub zu trinken, sondern auch mal im Alltag. Also eine Mathe-Tee-Zeit, wo man einfach Zeit hat, zusammensitzt, Mathe sich gibt, den Tee trinkt und sich unterhält. Oder einfach eine Zeit hat, zusammen zu sein. Gemeinsam essen gehen, haben wir gemerkt, das müssen wir tun. Im Haus gegenüber ist jetzt so ein Biergarten, da gehen wir öfters mal hin. Auf dem Weg sonntags nach Hause, nach Karlsruhe, machen wir manchmal Stopp in Bad Schönborn und gehen ins Glashaus, um gemeinsam Mittag zu essen. Einfach Zeit zu haben. Oder wir gehen Eis essen in unsere Eisdiele, weil da schmeckt es uns am besten. Probieren wir gar nichts anderes mehr aus. Und ich möchte euch noch eine kleine Sache sagen. Ich fahre ja wieder Motorrad mit meinen Bikern hier zusammen. Und ich habe ein Motorrad, wo die Fachleute eigentlich sagen, da macht man hinten drauf keinen Soziositz. Das sieht einfach nicht gut aus, das ist uncool. Ja, aber meine Frau wollte mitfahren auf dem Motorrad und nicht nur auf so einem kleinen Pad da sitzen, nicht, wo man hin und her rutscht und Angst hat, man rutscht hinten runter. So, und mir oder uns war es dann wichtig zu sagen, wie kriegen wir das hin? Also haben wir einen richtig schönen Soziositz drauf gemacht, kann man sich drüber streiten, ob man den jetzt gut findet, aber wir haben höhere Werte, als dass wir unausgesprochene Erwartungen erfüllen. Und deshalb haben wir jetzt diesen Sitz und meine Frau fährt mit. Und wisst ihr, man kann gut miteinander unterwegs sein, ohne dass man reden muss. Da fahren wir eine Stunde, zwei Stunden mit dem Motorrad. Wir reden kein Wort miteinander. Und trotzdem lieben wir es, beide auf dem Motorrad zu sein. Und das stärkt unsere Gemeinschaft. Also nicht nur Reden fördert Gemeinschaft. Ihr findet vielleicht auch etwas, wo ihr wortlos miteinander leben könnt und eure Partnerschaft stärkt. Gemeinsame Aufgaben. Wir haben ein Privileg, dass wir beide hier arbeiten dürfen. Das andere Privileg ist noch, dass jeder seinen Bereich hat und keiner redet dem anderen rein. Das ist eine große Hilfe. Nicht? Ich bin hier oben, meine Frau hier unten. Wunderschön aufgeteilt. Ja. Familientreffen. Wir haben uns angewöhnt, obwohl es manchmal stressig ist, aber dass jeden Sonntagnachmittag die Kinder wissen, sie können kommen. Manchmal kommen alle, manchmal kommt ein ein Kind mit einem Ehepartner, bringt noch einen Enkel mit. Aber das ist wichtig, weil wir möchten das Familienmobile nicht ganz aufgeben. Obwohl wir Paarmobile im Fokus haben, wisst ihr. Aber das Familienmobile nicht ganz aufgeben. Wo findet ihr Möglichkeiten, dass das unter euch möglich ist, wenn die Kinder außer Haus gehen? Kommen wir zu weiteren Wortpaaren, die uns wichtig geworden sind für diese Übergangsphase. Macht euch eure eigene Liste. Überlegt euch, welche Wortpaare sind bei euch wichtig jetzt in dieser Phase. Für uns war das noch wichtig, dieser schöne Satz mit Wurzeln geben und Flügel geben. Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, also Werte. Wenn sie groß sind, verleih ihnen Flügel, lass sie ziehen. Das ist eine tiefe Wahrheit und eine große Hilfe. Aber wir haben gemerkt, wir müssen diesen schönen Satz ergänzen. Ich möchte euch sagen, in welcher Form wir diesen Satz für uns ergänzt haben. Nämlich, wenn sie außer Haus sind, also wenn du ihnen Flügel gegeben hast, wenn sie außer Haus sind, dann schau ihnen beim Fliegen zu und sei ihnen aus guter Entfernung ein Begleiter. Und darin üben wir uns jetzt, nicht? Unseren Kindern beim Fliegen zuschauen, in der Selbstverantwortung, in der sie leben, und ihnen ein guter Begleiter zu sein, wo sie uns brauchen oder nötig haben. Aber erstmal nur im Schauen, nicht gleich im Hineingehen und Tun, nicht an dieser Stelle. Und das betrifft die folgenden Wortpaare, Erzieher und Begleiter. Hört auf, die erwachsenen Kinder weiter zu erziehen, du hattest deine Zeit. Und du hast es wahrscheinlich besser gemacht, als du dir zugestehst. Werde ein erfahrener Lebensbegleiter. Begegne deinen erwachsenen Kindern wertschätzend, nicht vorwurfsvoll. Staune, was sie von dir übernommen haben. Da können wir auch momentan so überstaunen. Das sage ich zu meinem, wir gucken uns dann immer so an, wenn irgendein Satz fehlt oder irgendeine Verhaltensweise. Ich gucke meine Frau nicht in uns an und sage, sag mal, kann das sein? Da hören wir uns doch selber reden vor 20 Jahren. Ist es schön, wenn die Kinder, wenn du merkst, die Kinder übernehmen was an dieser Stelle. Lass sie aber ihr Leben selbst verantworten. Stichwort Verantwortung, Freiräume. Nimm Verantwortung wahr für dein Paarmobile und überlege, welche Gefahren lauern für uns und welche Freiräume tun sich auf. Für meine Frau und ich war das auch sehr erhellend oder bestätigend, welche Freiräume sich auftun. Meine Frau hat gesagt, ich habe jetzt jeden Tag Urlaub. Ich habe es am Anfang gar nicht so verstanden. Ich wusste auch gar nicht, ob man das so sagen darf. Sie ist auch nur berufstätig. Aber ich habe, was das anbelangt, jeden Tag Urlaub. Warum? Sie hat keine Verantwortung mehr. Sie hat keinen Termindruck mehr, was die Kinder anbelangt. Sie hat einfach Freiräume bekommen. Und bei mir war es so, seit die Kinder aus dem Haus sind, habe ich gemerkt, ich erlebe mehr Ruhe und habe weniger Stress. Ich liebe meine Kinder. Aber es tut gut, dass sie aus dem Haus sind. Für mich, von meiner Persönlichkeit her, wisst ihr. Freiräume sehen und sich daran freuen, das ist so entscheidend und so wichtig. Versorger, Unterstützer, löst dich von der Versorgerrolle, die darum besorgt ist, hoffentlich fehlt es meinen Kindern an nichts, wenn sie jetzt dort und da wohnen oder wenn das und das ihr Leben bestimmt. Wir üben uns in einer Unterstützerrolle, das ist was anderes, Unterstützerrolle wie Versorgerrolle. Die Versorgerrolle versucht immer die Dinge abzunehmen, reinzugeben, so wäre es richtig, das mache ich für euch, so muss es sein. Die Unterstützerrolle kann warten, bis die Kinder kommen und sagen, Papa, Mama, könntet ihr uns da an dieser und dieser Stelle helfen? Das dauert manchmal für uns Eltern zu lange, manchmal sehr lange, manchmal kommt gar nichts. Aber wisst ihr, lasst sie in ihrer Selbstverantwortung Erfahrungen machen. Oder wenn du da die Option anbietest und sei nicht enttäuscht, wenn es abgelehnt wird. Nee, Papa, das schaffen wir schon alleine. Ach so, aha, ja. Aber was macht es mit mir, nicht? Nein, dann freu dich, dass sie es alleine schaffen oder alleine probieren. Beschützer und Loslasser. Wir müssen unsere Kinder nicht mehr beschützen. Wir bitten Gott täglich darum, so machen wir es, dass er es tut. Und das ist uns eine große Hilfe. Früher haben wir versucht, unsere Kinder zu beschützen, kleinen Kinder und so weiter. Heute geben wir das Gott hin und sagen, Herr, segne, schütze und stärke unsere Kinder und mehre ihren Glauben an dich. Das ist unser Gebet. Gott beschützt unsere Kinder besser, als wir es können, auch unsere erwachsenen Kinder. Fürsorge und Gönner. Wir sind keine Fürsorger mehr, die sich einmischen und permanent nachfragen müssen, sondern wir üben uns stärker, Gönner zu sein. Meine Frau macht es so toll, weil sie öfters mal ein Essen macht und dann bei dem einen oder anderen Kind vorbeibringt. Mamas Küche. Das funktioniert aber nur, weil wir keine Schwiegertöchter haben. Ne? Weil da kann es ein Problem werden, wenn die Mama ins Haushalt der Schwiegertochter Essen bringt. Vor allen Dingen, wenn der Sohn dann sagt, du müsstest mal so kochen wie meine Mama. Wir haben keine Schwiegertöchter, wir haben nur Schwiegersöhne. Und das ist natürlich ein tolles Medium, weil die eigenen Töchter freuen sich, weil es sie an die Kindheit erinnert. Und die Schwiegersöhne feiern Ingrids Latino-Küche. Das ist eine tolle Sache, nicht? Ich bringe ab und zu mal ein Eisbein vorbei, aber viel weniger als meine Frau essen. Aber ich habe immer so Projekte. Jetzt habe ich das Projekt, mit dem ältesten Enkel regelmäßig zum Kieferorthopäden zu gehen. Der ist jetzt dran mit seinen 13 Jahren. Und weil unsere Tochter da, die hat einfach zu viel mit drei Kindern um die Ohren und noch berufstätig, wisst ihr? Aber ich kann es mir doch zeitlich ein bisschen einteilen. Und dann sage ich, ich übernehme gerne dieses Projekt, wenn ihr das wollt. Und dann habe ich auch Quality Time mit meinem Enkel. Ich hole ihn ab, wir fahren dahin, wir fahren zurück. Kann ich mal ein Eis essen gehen, wenn wir mehr Zeit haben, wenn nicht. Aber ich habe Quality Time mit meinem Enkel. Und er weiß, der Opa, der guckt drauf, dass es auch läuft mit der Schwange. Und dass er in 2 Jahren ein schönes Gebiss hat. Ja, ich möchte euch einfach nur so ein bisschen mit hineingeben. Wo könntest du ein Gönner sein für deine erwachsenen Kinder, die nicht mehr zu Hause leben? So, und die Lernenden, ich möchte es nochmal ein bisschen erweitern, weil alles hat seine Zeit. Wenn man mit 60 Lebensjahren, so wie ich, schon vieles erlebt hat und merkt, dieses Bibelwort stimmt wirklich, es hat alles so ein bisschen seine Zeit. Und früher hat mich das Bibelwort eher entmutigt, weil ich viel Schönes einfach gerne hätte, dass es weiterläuft, nicht? Aber mittlerweile, im zunehmenden Alter, merke ich, es ist gut, dass es Lebensphasen gibt und dass auch manches Schöne abgelöst wird, was anders ist, aber auch Schönes beinhaltet, aber auch Herausforderndes beinhaltet. Und schaut mal, wie es im Prediger 3 hier so schön heißt, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen, ausreißen, gepflanzt, töten, heilen, abbrechen, bauen, Wein hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Ich habe ja Schluss gemacht, wenn die Folie voll war, aber es geht ja noch weiter. Aber es macht immer deutlich, alles hat seine Zeit. Welch wertvolles und zutreffendes Bibelwort. Ich möchte zum Schluss kommen mit einer kleinen Illustration. Als ich im Sommer meinen 60. Geburtstag gefeiert habe, hat mir ein guter Freund was mitgegeben. Er hat gesagt, Hans-Peter, mit 60 Jahren, dann darf man schon mal auf seinem Balkon des Lebens stehen. Das Bild hat mir gefallen. Ich darf mich auf den Balkon des Lebens stellen und darf schon mal schauen, wo hat Gott Segensspuren in diesem Leben hineingelegt. Wo hat er durch Brüche geholfen? Wo gab es Einbrüche, Umbrüche, Abbrüche? Aber Gott hat durchgeholfen, wie der gute Hirte, der durchs Tal hindurch hilft. Was ist gelungen und was ist nicht so gut gelungen? Und dieser Geburtstagsgruß mit dem Balkon des Lebens, der geht seitdem so mit mir. Und Ingrid und ich haben uns auch nochmal zum Thema hier auf den Balkon unseres Familienlebens gesetzt. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss eine Folie zeigen. Wir haben uns 3 Punkte sind uns wichtig geworden. Einmal Dankbarkeit, Rückblick auf vergangene Jahre. Dann sich einfinden in die neue Lebensphase, wieder ein paar Mobile. Und dann zuversichtlich in die neue Zeit gehen. Und meine Frau hat mir so Post-its geschrieben. Und jetzt hat meine Frau das letzte Wort in dieser Predigt. Das möchte ich euch einfach gerne so weitergeben. Sie hat geschrieben zu dem Thema dankbarer Rückblick auf vergangene Jahre. Gott hat uns die Kinder zugetraut, er hat sie uns geschenkt. Traurig und ehrlich schauen wir zurück, auch auf das, was eben nicht gelungen ist. Und trotzdem sind wir voller Hoffnung, weil Gott alles zum Guten gewendet hat und uns reichlich gesegnet hat. Dankbar sein im Rückblick. Sich einfinden in die neue Lebensphase. Wir wussten es schon immer, Kinder zu haben ist nicht der Sinn unseres Lebens. Sie sind anvertraute Geschenke auf Zeit. Wir nehmen jetzt dankbar Abschied von der Rolle des Erziehers und wechseln über in den Fanclub unserer Kinder. Wir möchten Fan unserer Kinder werden und Unterstützer als Großeltern. Zuversicht in die neue Zeit gehen. Gott formt uns unser Leben lang. Er hat bereits Weichen gestellt, wohin die Reise geht, auch nach dieser Familienzeit. Wir wollen offen sein für seinen Plan. Er will uns gebrauchen für etwas Neues, das wir noch nicht wissen. Gott segne, schütze und stärke euch, egal ob Kinder nicht ins Haus kommen, egal ob ihr gerade die Kinder im Haus habt oder egal ob die Kinder schon außer Haus sind. Gott segne, schütze und stärke euch.